Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, ich freue mich immer über Gäste, die sich in Bereichen tummeln, die wir hier noch gar nicht oder ganz selten besprochen haben. Und so auch heute, denn bei uns zu Gast ist Peter Krause, Co-Founder und CEO von Aimpower. Und ich glaube, hinhören sollten jetzt alle, die sich mit dem Thema Werbung, Werbeeffizienz, Werbewirksamkeit, Werbemittelgestaltung, Werbebudgets und natürlich den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz in diesem Bereich auseinandersetzen, dafür interessieren oder diese Bereiche zu verantworten haben. Denn Peter und sein Team haben da ein sehr spannendes Tool entwickelt, glaube ich, das möglicherweise vielen Leuten hilft, ihre Werbebudgets besser zu allokieren und vor allem die Gefahren und Fehlschüsse rauszunehmen und damit eben auch die Mittelverwendung risikofreier macht. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Wir haben sehr, sehr viel über den Werbemarkt an sich gesprochen, aber eben auch über die Möglichkeiten von generativer AI oder auch Neurowissenschaften. Von daher freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Peter Krause, der Co-Gründer und CEO von Aimpower.
Startup Insider Daily. Interview.
Sehr schön, ich bin verbunden mit Peter Krause, Co-Founder und CEO von Aimpower. Hallo Peter.
Hallo Jan, freue mich.
Ja, spannender Bereich, den ihr da macht, muss ich sagen. Ich habe das auch mit Spaß gelesen, weil es sind relativ viele auch Buzzwords in euren Beschreibungen drin. Da musst du dich mal durchführen. Also KI-Technologie habe ich gesehen, Neurowissenschaften, das liest man selten, aber das geht ja irgendwie wahrscheinlich mit KI ganz gut zusammen. Und dann seid ihr aber vor allem im Brandmanagement unterwegs, ne? Erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht, wie kam es dazu und was macht ihr genau?
Ja, erstmal vielen Dank, dass wir heute sprechen können. Ja, wir haben eine Software-as-a-Service-Plattform entwickelt, die wir BrainSuite nennen. Und über die Plattform können Marketing-Teams die Effektivität ihrer Werbemittel prüfen und optimieren. Und das basiert tatsächlich auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaften, also der Wissenschaft darüber, wie das menschliche Gehirn funktioniert und von uns umgesetzt mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, von neuronalen Netzen, Algorithmen und dergleichen. Und damit kann dann jede Art von Werbemittel, egal ob es ein Social-Media-Video ist, Shopper-Marketing-Materialien, Out-of-Home-Werbung bis hin zu Verpackungsdesign, das kann über die Plattform vollautomatisiert geprüft werden. Man findet also raus, wie effektiv dieses Werbemittel sein wird und bekommt innerhalb von wenigen Minuten genau die Ergebnisse, um dann zum Beispiel zu iterieren, zu verbessern und die Optimierungsvorschläge zu nutzen, die wir mit ausgeben.
Diese Messung der Effektivität von Werbemitteln, das passiert im Vorhinein, ne? Auf welchen Grundlagen passiert das?
Letztlich gucken wir uns sechs wesentliche Bereiche an, die, das wissen wir eben aus der Wissenschaft, einen Einfluss darauf haben, wie wir als Menschen Kommunikation, und Werbung ist ja nun mal auch Kommunikation, wahrnehmen und verarbeiten. Das fängt zum einen natürlich erstmal mit dem Thema Aufmerksamkeit an. Das heißt, wir prüfen und sagen voraus, welche Bereiche von dem Werbemittel wie viel Aufmerksamkeit bekommen. Bei Videos spielen da zum Beispiel auch solche Dinge wie die Geschwindigkeit von Szenenwechseln eine bestimmte Rolle. Dann gibt es den zweiten Bereich, der hat damit zu tun, wie einfach es ist für unser menschliches Gehirn, das, was wir sehen, am Ende auch wirklich zu verarbeiten. Wir nennen das Processing Ease, also ja, die Einfachheit der Informationsverarbeitung. Also zum Beispiel, wie komplex oder visuell einfach ist ein Werbemittel? Ist ausreichend Zeit da, das, was man sieht, zu lesen? Zum Beispiel bei Bewegtbildformaten. Wie hoch ist das Potenzial, dass man sich an das Werbemittel erinnert? All diese Dinge, die zahlen eben darauf ein, dass wir als Menschen erstmal grundsätzlich sehr faul sind und nichts okay. tun wollen, was uns anstrengt. Dann spielt als drittes natürlich Branding eine extrem wichtige Rolle in dem Marketingumfeld. Also wir sagen voraus, wie stark der Markenname durchkommt, das Markenlogo, gegebenenfalls ikonische Markenelemente, die Brandfarben etc. Und dann geht es natürlich auch um die Kampagnenbotschaft und generell die Passung zur Strategie des Unternehmens. Auch da können wir entsprechend vorhersagen, wie gut das, was dann das Werbemittel letztlich präsentiert, das aufgreift und umsetzt, was die Strategie dahinter eigentlich sein soll oder die Kampagnenbotschaft oder eben auch, wie gut die Markenwerte reflektiert sind, bis hin eben zu Themen wie die Emotion, die geweckt wird, wie aktivierend Text, Bild oder auch Audioinformationen sind und schließlich ja, wie stark die Überzeugungskraft ist. Also wird das Werbemittel einen Einfluss darauf haben, dass sich die Kaufabsicht erhöht, dass der User irgendwie klickt, wenn es ein digitales Werbemittel ist. All diese Dinge fließen letztlich in unsere Metriken ein und liefern dann unseren Kunden ja das, was sie brauchen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Also klingt spannend. Lass uns vielleicht mal einem konkreten Beispiel mal durchspielen. Also jetzt, du hast gesagt, Out of Home ist so ein Thema für euch. Jetzt ist da irgendwie ein Schokoladenhersteller, der einen Weihnachtsmann, Schokoladenweihnachtsmann rund um Ostern bewerben möchte. Ist das etwas, was bei euch dann der KI auffällt, oder passt das bei den ganzen Themen, die du gerade genannt hast, eigentlich nicht rein?
Also Timing. Ja und nein. Also grundsätzlich ist es so, dass User unserer Plattform, wenn sie das Werbemittel zur Prüfung hochladen, noch ein paar Metainformationen mitgeben, wie zum Beispiel die Botschaft, die sie transportieren wollen. Und in dem Falle, wenn zum Beispiel jetzt der Weihnachtsmann in irgendeiner Form in der Kampagne eine tragende Rolle spielt, weil er vielleicht eine bestimmte Kampagnenidee aufgreift, auch zu Ostern, so absurd das vielleicht sein mag, dann können wir letztlich dann in unseren Abläufen prüfen, ob das Thema gut transportiert wird, zum Beispiel, weil es textlich aufgegriffen wird, weil es in der visuellen Welt des Werbemittels stattfindet. Insofern, wir hinterfragen nicht, wie sinnvoll eine bestimmte Kampagnenidee ist. Das ist aus unserer Sicht Teil der Strategie, der Marke, die vorher passiert. Aber wir sagen voraus, wie gut diese Strategie oder die Botschaft in dem Werbemittel transportiert wird, weil nur dann kann der Kunde, der Konsument letztlich darauf reagieren.
Aber der KI ist ja immer nur so schlau wie die Informationen, mit denen sie gefüttert wurde, ne? Was sind das alles für Informationen, die ihr quasi ins System reingegeben habt?
Ja, es sind natürlich Millionen von Datenpunkten aus verschiedenen Quellen. Das sind alles Daten, die auf menschlichem Input letztlich basieren. Also zum Beispiel Eye-Tracking-Daten, die ursprünglich mal mit ganz klassisch durch Eye-Tracking zum Beispiel mit Brillen ermittelt wurden und dementsprechend genutzt werden konnten, um ein Modell zu trainieren, das vorhersagt, wo Aufmerksamkeit hinfällt. Dann hat das System oder die Modelle auch inhaliert, welche visuellen Informationen in der Korrelation stehen zu einem inhaltlichen Konzept. Ja, das heißt, durchaus würde man wahrscheinlich, wenn man Weihnachten als Thema versucht zu transportieren, davon ausgehen können, dass natürlich so Objekte wie ein Weihnachtsmann oder ein Weihnachtsbaum etc. als positiver Einfluss bemerkt werden, weil die KI-Modelle dahinter eben gelernt haben, dass diese Themen semantisch zusammengehören. Und wir haben natürlich auch Modelle, die speziell auf Kunden, auf die Beschaffenheit ihrer Marke trainiert sind und zum Beispiel gelernt haben, was stellvertretend und repräsentativ für eine Marke ist. Von einfachen Dingen wie den Farbwelten, in denen die Marke auftritt, bis hin natürlich zu bestimmten Objekten, die immer in der Markenkommunikation verwendet werden. Und all diese Dinge fließen letztlich dann in die Vorhersagen mit ein, um die Metriken zu liefern.
Auf so einer Skala von 1 bis 100, wie weit ist eure KI schon? Wie schlau ist sie schon?
Ja. Naja, das Thema ist ja nicht fertig. Gerade jetzt aktuell in der Diskussion rund um generative AI-Modelle hat man schon das Gefühl, dass wir alle zusammen so ein bisschen noch in den Kinderschuhen stecken. Aber wir wissen schlicht und einfach aus der Neurowissenschaft, was die wesentlichen Faktoren sind, die für uns die für Menschen in der Werbung eine Rolle spielen, in der Informationsvermittlung. Und da würde ich sagen, können wir mittlerweile bestimmt 95% der wirklich kriegsentscheidenden Kriterien vorhersagen, ohne dass wir User oder Umfragen im Hintergrund laufen lassen müssen. Das heißt, alles, was wir tun, ist voll automatisiert, basiert auf Technologie. Und damit kommt man heute schon extrem, extrem weit. Aber das, was mit Generative AI jetzt passiert, ist natürlich auch für uns extrem spannender Aspekt, der auch sich in unsere Produktentwicklung definitiv einen Einfluss haben wird.
Und bleiben wir trotzdem bei diesem Beispiel mit der Out-of-Home-Kampagne und dem Weihnachtsmann zu Ostern. Würde euer Tool dann quasi Verbesserungsvorschläge liefern, jetzt gar nicht im Sinne von Motiv nur, sondern auch Motivgröße oder vielleicht, keine Ahnung, Kontrast des Motivs, weil das Tool versteht, dass zum Beispiel, keine Ahnung, draußen, ich weiß nicht, so ein schnoddriger, brauner Hintergrund vielleicht gar nicht so richtig ausreichend Kontraste bringt, die Schrift vielleicht überladen ist oder zu klein oder wie auch immer. Sind das so Themen, die dann quasi vorgeschlagen werden?
Ja, sehr gut. Du könntest bei uns mitmachen. Okay. Das stimmt alles. Also zu Dinge wie Lesbarkeit, Kontraste, die, die Art und Weise, wie Farben auch auf uns Menschen wirken, das fließt da alles mit ein und würde beispielsweise dann die Information liefern, dass dieser Weihnachtsmann vielleicht zu sehr von der Kampagnenbotschaft ablenkt, die an einer anderen Stelle textlich beinhaltet ist, weil die das menschliche Gehirn eben bestimmte Objekte besonders fokussiert. In manchen Fällen mag das gewünscht sein, in manchen anderen Fällen lenkt es von den zentralen Botschaften ab. Also insofern werden all solche Aspekte, die aber eher so ein bisschen formalen Charakter haben, auf jeden Fall mit abgeprüft und eben Optimierungsvorschläge geliefert. Spannend wird es aber eigentlich eher dann bei den inhaltlichen Fragen. Also wenn ich eine Kampagnenidee habe, die ein bestimmtes Thema transportieren will, war es einfach vor ein, zwei Jahren eben nicht trivial zu sagen, ja, ist das denn eigentlich visuell überhaupt transportiert, diese Idee, dieser Gedanke? Vor allen Dingen, wenn es sich um abstrakte Themen handelt. Und also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat ein wichtiger Markenwert ist das Thema Gemeinschaft. Und das ist nicht ganz so leicht zu beantworten. Wie soll sich Gemeinschaft in einem Werbemotiv äußern? Und sie haben konkret tatsächlich eines unserer Tools dafür genutzt, eine sehr frühe Variante von einem neuen Motiv zu prüfen und rauszufinden, was gut ist und was schlecht, und sind mit genau diesen Erkenntnissen dann ins Shooting gegangen, haben also den Fotografen zur Seite genommen und gesagt, hier bitte, ne, achte genau darauf, dass zum Beispiel diese zwei Personen, die eine Rolle spielen in dem Motiv, so eng beieinander stehen und wirklich von der Szenerie miteinander interagieren, weil ansonsten dieser Wert Gemeinschaft einfach nicht ordentlich transportiert wird. Und das sind dann eher semantische Dinge, die wir vorhersagen, die nicht so offensichtlich sind wie vielleicht manchmal sowas wie eine Lesbarkeit oder dergleichen.
Wie wichtig sind so Zielgruppen und auch die unterschiedlichen Ansprüche von Zielgruppen? Möglicherweise jetzt out of home. Also ich glaube, in generalistischen Plätzen ist es ja wahrscheinlich ein bisschen relevanter zu wissen, wen möchte ich ansprechen in Spartenkanälen, sei es Special Interest Magazinen oder Radio oder so weiter. Weiß ich wahrscheinlich schon relativ genau, wer meine Leser oder Hörerschaft ist. Aber out of home, wenn ich jetzt irgendeine spezielle Zielgruppe ansprechen möchte, versteht das eure KI auch und weiß, dieses Objekt soll sich eigentlich, dieses Motiv soll sich eigentlich an, ich weiß nicht, Hausfrau mittleren Alters oder Kinder richten?
Also natürlich ist es technisch gesehen möglich, die Metriken zum Beispiel zu justieren oder zu kalibrieren an bestimmten Merkmalen von Zielgruppen. Das Interessante ist allerdings, dass unser menschliches Gehirn nun mal über Millionen von Jahren sich entwickelt hat. Und es in ganz vielen Fällen völlig unerheblich ist, ob ich mit einer 17-jährigen Frau oder mit einem 65-jährigen Mann zu tun habe oder aus welchem kulturellen Hintergrund er kommt, weil viele Dinge in unserem Gehirn so hart verdrahtet sind, dass sie völlig unabhängig sind von der konkreten Zielgruppe. Also gerade wenn es um das Thema Aufmerksamkeit geht, da sind wir alle gleich, egal wo wir auf der Welt leben. Sonst würde zum Beispiel auch Straßenverkehr und andere Dinge gar nicht funktionieren, weil auch da bestimmte Dinge wie Verkehrsschilder so stark gelernt sind über alle Kulturen hinweg, dass nur so alles funktioniert. Aber es gibt natürlich schon Situationen, wo bestimmte Dinge in Kulturen anders gehandhabt werden, wo Farben vielleicht eine andere Bedeutung haben oder bestimmte Kulturkreise zum Beispiel anders antworten, wenn sie sich mit der Frage beschäftigen, wie ihre Kaufabsicht ist. Das heißt, das sind vielleicht kleine Nuancen in Texten, die sie verwenden, sehr kriegsentscheidend. Und wenn wir Modelle trainieren zum Beispiel, die basierend auf Antworten von Menschen Kaufabsicht vorhersagen, das ist auch eines unserer Tools auf der Plattform, dann trainieren wir dann tatsächlich mit echten Daten aus dem jeweiligen Land, weil diese Unterschiede dann schon signifikant sind. Aber um zu dem Kampagnenbeispiel zurückzukommen, da ist eigentlich die Aufgabe der Strategie, vorher festzulegen, welche Botschaften will ich eigentlich für welche Zielgruppe ausspielen. Das ist auch die weiterhin die Bedeutung und die Wichtigkeit von Strategie in einem Werbeprozess. Da greifen wir nicht ein. Was wir dann tun, ist zu prüfen, ist das, was dann strategisch entwickelt wurde, auch wirklich in dem Werbemittel transportiert, weil nur dann kann es auch wirklich wirken auf die Zielgruppe und dann auch natürlich zu einem zum Beispiel höheren Kaufabsicht führen.
Also bist du jetzt natürlich der Profi. Ich hätte jetzt gedacht, so rein intuitiv, dass allein die Farbgebung und Kontraste bei, wenn ich jetzt versuche, ich sag mal, die Generation Traumschiff zu erreichen, dass da die Menge an Informationen, die auf so eine Plakatwand draufpasst, im Vergleich zur Generation TikTok, wo, ich weiß nicht, die Geschwindigkeit von Schnitten irgendwie gelernt wurde, ich weiß nicht, in 30 Sekunden Spot 150 Schnitte zu haben, dass das halt schon nochmal irgendwie, also du sagst, das Hirn ist irgendwie, hat sich über Jahre, Millionen entwickelt und ist bei allen irgendwie gleich, aber ich glaube, der Kontext ist doch wahrscheinlich trotzdem ein anderer und auch die Aufnahmebereitschaft, oder?
Das stimmt, also da hast du 100% recht, dass also die Art und Weise, wie dann all diese Personen Dinge wahrnehmen, ist erst oder im Gehirn verarbeiten, ist erstmal gleich. Aber es gibt natürlich bestimmte Rahmenbedingungen und Guidelines und Best Practices, zum Beispiel von einer Plattform zur anderen, die sich sehr stark unterscheiden. Insofern, das TikTok-Beispiel ist da genau richtig. Wir arbeiten ja datenbasiert. Das heißt, wir können über einen sehr reichhaltigen Datenschatz sehr genau sehen, dass zum Beispiel die Schnittgeschwindigkeit in TikTok sehr, sehr viel höher ist, als man das zum Beispiel auf Instagram in Videos finden würde oder in anderen Plattformen oder natürlich zum Beispiel verglichen mit einem klassischen TV-Spot. Das bedeutet für uns in der Plattform, dass wir das schlicht und einfach entsprechend kalibrieren können und die Best Practices, die letztlich dann auch zum Beispiel dem Kunden sagen, ne, ist das, was ich gerade erzielt habe, gut, schlecht, medium, also in der Ampellogik grün, gelb oder rot. Da wird es dann Unterschiede geben, je nach Plattform. Und das ist aber eher dann orientiert an der, sagen wir, der Beschaffenheit des Kanals, in dem das Werbemittel stattfindet. Also natürlich sind bestimmte Metriken ganz anders zu bewerten, wenn es ein TikTok-Video ist versus ein Out-of-Home-Motiv oder eine Printanzeige oder eben zum Beispiel einem TV-Spot oder, das ist auch Teil unseres Portfolios, wenn es um Verpackungsdesign geht. Ja. Und insofern, wir greifen das auf und passen unsere AI-Pipelines genau daran dann auch an.
Jetzt sagt man ja bei AI und vor allem bei der generativen AI, die jetzt gerade so in aller Munde ist, dass sie eigentlich dafür gemacht ist, oder es gibt so diese Diskussion, ne? Wird sie Arbeitsplätze vernichten oder wird sie quasi Menschen ergänzen in bestimmten Tätigkeiten? Wenn ich dir jetzt so zuhöre und eurem Modell so folge, warum dreht man das nicht irgendwann um? Oder ist das nicht zumindest die Gefahr, die dann, oder vielleicht die Chance auch aus eurer Sicht, dass man einfach sagt, naja, warum brauche ich überhaupt jetzt noch einen Fotografen? Warum brauche ich jetzt überhaupt noch einen Strategen und einen Marketingprofi? Das kann doch die AI auch alleine. Und ich sage einfach, hier sind die fünf Dinge, die da rein müssen, meine Kampagnenbotschaft und die Strategie und so weiter und so fort. Und dann kriege ich nicht nur, ein Foto, wo zwei Menschen zusammenstehen und das Thema Gemeinschaft verkörpern, sondern ich kriege halt irgendwie auch noch 1000 Fotos und kann mir daraus das Beste ausholen. Also ist das nicht eine Sache, die jetzt quasi dann als logischer nächster Schritt kommen muss?
Das zum Teil kommt das. Woran wir nicht glauben, ist, dass die Möglichkeiten der Automatisierung und zum Beispiel von AI auf einmal die Notwendigkeit von guter Kreation und guter Strategie obsolet machen. Das wird es weiterhin brauchen und wir arbeiten mit unseren Lösungen daran, dass die Teams auf Kundenseite einfach genügend Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und nicht mit den etwas drögeren Dingen in der Qualitätsprüfung zum Beispiel, beziehungsweise dass wir den Teams eben Insights mit an die Hand geben über unsere Tools, die ihnen helfen, viel schneller bessere Entscheidungen zu treffen. Was aber stimmt, da sind wir wieder beim Thema Generative AI, dieses Beispiel, ein Kunde lädt bei uns ein Werbemittel hoch und eine frühe Version, die er mit seiner Agentur zusammen entwickelt hat, bekommt dann über unsere Vorhersagen eine klare Idee davon, wo Stärken und wo Schwächen liegen, dann ist es natürlich möglich, künftig die Dinge, die noch nicht so gut sind, über Generative AI sozusagen anzufassen und Inspiration zu liefern, im Sinne von, ne, denk doch mal darüber nach, den Text in folgender Art und Weise vielleicht darzustellen. Oder hier ist eine gekürzte Fassung, weil wir wissen, der Text ist zu lang. Oder hier sind noch andere Inspirationen für Bildmotive. Das wird auf jeden Fall kommen. Da arbeiten wir auch konkret auf unserer Product Roadmap dran. Trotzdem wird eine finale Entscheidung an vielen Stellen weiterhin den Marketing-Teams obliegen, weil natürlich auch andere strategische Faktoren mit einfließen, die nicht weniger wichtig sind in der Zukunft. Aber was klar zu sehen ist, die Geschwindigkeit, in der man Werbemittel künftig optimieren kann, die wird extrem zunehmen. Im Markenkontext muss man natürlich schon auch berücksichtigen, dass viele formale Kriterien halt wichtig sind und man nicht beliebig an einem Bildmotiv drehen kann. Es muss halt immer im Rahmen auch der Brand Guidelines passieren. Und da ist auch technisch, sind da schon noch ein paar Schritte zu gehen, bis hin natürlich zur Frage der Nutzungsrechte. Da beschäftigen sich ja weltweit gerade viele Menschen damit, ob Marken überhaupt, ob es für Marken gesund ist, aktuell Generative AI generierte Dinge, diese zu verwenden, weil möglicherweise irgendwo mal rechtlich was droht in der nächsten Zeit. Also ich glaube, da passiert die nächsten Monate noch ziemlich viel.
Das wäre jetzt für primär dann auch Fotos, ne? Also da Foto oder also Bildmaterialien, ne? Für Texte und so weiter. Ich weiß nicht, inwieweit man das überhaupt nachvollziehen kann, dann hinterher, ob es da Urheberrechtsprobleme geben kann. Aber
Ja, klar. Also aber auch da wird sich die Frage stellen, wenn irgendwo eine Marke zum Beispiel Markenschutz auf bestimmte Themen hat oder anmeldet, ist natürlich die Frage, wo kommen diese Inhalte her? Und wenn schlussendlich Teile der Inhalte, die vermeintlich die Marke nicht möchte, dass der Wettbewerber das Gleiche verwendet, man dann aber letztlich durch Generative AI zu diesen Inhalten kommt, dann stellen sich heute schon noch ziemlich viele rechtliche Fragen, egal ob Bild oder Text und Video und Audio, da geht es jetzt auch momentan mächtig ab. Also das Schöne ist, es treibt die Industrie, es treibt die Marketeers extrem um, es sensibilisiert für die Möglichkeiten, aber es gibt schon auch noch ein paar Challenges für alle Marktteilnehmer und das bleibt spannend. Wir haben aber das Gefühl, wir sind zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle.
Und trotzdem du hast von Optimierung gesprochen. Ich würde eben gerne dieses Thema Individualisierung gerne nochmal kurz besprechen. Ist das nicht der logische nächste Schritt? Also und auch vielleicht damit verbunden, haben denn eigentlich solche generalistischen Kanäle wie Out of Home oder TV, vielleicht auch Radio in gewissen Bereichen, haben die überhaupt noch eine Daseinsberechtigung in der Zukunft, eine Chance? Also ist es nicht viel leichter, irgendwie individualisierte Customer Journeys, Marketing Journeys online abzubilden und dann weiß ich halt, du bist der Peter, du bist so und so alt, du hast folgende Interessen und dann reagiert die Anzeige und ist für dich individuell gestaltet worden, reagiert ganz anders auf dich, triggert dich ganz anders als vielleicht die von irgendwie deinem Nachbarn, der, ich weiß nicht, halb so alt, doppelt so alt, wie auch immer ist und vielleicht ganz andere Interessen hat.
Das, ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Szenario, das nicht von der Hand zu weisen. Das, wo wir zum Beispiel als Company da eine Rolle spielen, ist eben, dass natürlich, wenn wo auch immer diese Vielzahl an hochindividualisierten Werbemitteln entstehen, und es gibt ja heute auch schon genügend Provider, die genau das tun. Was nicht weggeht, ist die Frage, wenn etwas neu erstellt wird, erfüllt es immer noch die Anforderungen, die wir eben aus der Neurowissenschaft kommend wissen, die wichtig sind, damit das, was entsteht, auch wirklich effektiv wird und in den Köpfen der Konsumenten ankommt, wirkt und zu einer Verhaltensänderung führt. Und dann kann zum Beispiel das Szenario so aussehen, dass schlicht und einfach über eine Schnittstelle unsere Plattform angesprochen wird. Wir liefern für alle Varianten, die erstellt wird, die Metriken zurück und dann kann an einer anderen Stelle das Werbemittel oder der Gewinner sozusagen ausgespielt werden. Also wir werden als mit unserer Firma, mit Empower, jetzt nicht zu einem Automatisierungsanbieter werden, der dieses ganze Thema Programmatic auch noch mit übernimmt. Aber wir können natürlich über die Schnittstellen, die wir anbieten, genau dafür sorgen, dass die Werbemittel, egal wie individualisiert sie sind, dann auch schlicht im Konsumentengehirn auch funktionieren.
Lass uns mal kurz über eure Firma dann sprechen. Wir sprechen ja vor dem Hintergrund eurer Finanzierungsrunde gerade, 6,5 Millionen Euro von der Nordwind Growth. Die kenne ich gar nicht, musste mal ein paar Sätze zu sagen. Aber was ich auch vielleicht, kannst du vielleicht im Kontext nochmal erklären, was ich bei euch noch nicht verstanden habe, Aimpower und dann gibt es aber eben die Brain Suite. Bedeutet das quasi, ihr habt auch noch mehrere Tools oder werdet mehrere Tools, so ein bisschen wie Adobe mit Photoshop und dann Illustrator und so weiter rausbringen? Ist das quasi die Strategie, die ihr verfolgt?
Also perspektivisch kann das sein. Es ist schlicht und einfach als wir unsere Unternehmung gegründet haben, die Empower GmbH, da stand der Name für unsere Plattform einfach noch nicht fest. Das heißt, Empower ist schlicht und einfach die Unternehmensmarke. BrainSuite ist unsere Software-as-a-Service-Plattform und innerhalb der BrainSuite bieten wir dann verschiedene Tools an, die unterschiedlichsten Use Cases abdecken, von Social Media Video bis hin zu Verpackungsdesign. Da gelten natürlich ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen für die Ermittlung von Effektivität. Genau, und wir haben das Glück gehabt, mit Nordwind Growth einen super Partner jetzt zu finden in unserer ersten Finanzierungsrunde. Und Nordwind Growth ist, wie der Name schon sagt, ein Growth Investor. Das passt auch super zu unserer Phase, in der wir uns als
aus Süddeutschland
Startup
wohlgemerkt
befinden. Aus München, ja. Genau. Ja. Und wir sind sehr happy, dass wir da zusammengefunden hatten, weil die Kollegen von Nordwind einfach unser Business, unser Geschäft sehr gut verstanden haben. Wir haben in dem Prozess auch die richtigen Fragen gestellt, teilen unsere Vision und haben eben in ihrem Portfolio, mit ihrem Fonds noch ein paar sehr spannende Unternehmen, gerade aus dem Bereich E-Commerce, wo auch für uns potenziell ein paar Synergien liegen können. Und Nordwind hat eben, ich sag mal, handverlesene Unternehmen in ihrem Fonds. Ist also jetzt eben kein klassischer VC, sondern eben Growth Investor. Und wir hatten das Gefühl, dass das für uns, wo wir uns heute befinden, genau richtig ist. Und die handelnden Personen waren einfach entlang des Prozesses auch super nett. Und da haben wir das Gefühl, das ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.
Eure Kunden, sind das auch Startups? Oder vielleicht sagst du mal was zum Pricing bei euch. Also ist das für Startups auch schon relevant?
Kann es sein. Wir haben einfach auch im Sinne unserer Unternehmensgröße erstmal mit großen Enterprise-Companies angefangen in unserem Sales-Prozess. Das heißt, wir arbeiten für einen der größten Konsumgüterhersteller weltweit. Wir arbeiten für eine der größten Brauereigruppen weltweit. Und es sind momentan sehr große Marken. Insgesamt sind es über 200 Marken, die aktuell Lösungen auf der Brain Suite nutzen für ihre Marketingoptimierung. Entlang des Weges, wenn auch wir als Firma wachsen und einfach auch mehr Möglichkeiten haben im Thema Customer Success, werden wir sicherlich auch im Longtail kleinere Unternehmen gut bedienen können. Im Moment fokussieren wir einfach auf das Enterprise-Segment und weil du hast auch nach Pricing gefragt, die Größenordnung, in der die Subscriptions liegen für unsere Tools, die so im niedrigen fünfstelligen Bereich beginnt es für eine Subscription für das ganze Jahr, dann aber mit unlimitierten Nutzern und auch unlimitierter Nutzung sozusagen.
Ist hier der Sales-Prozess oder generell die Kundenansprache für euch schwierig? Also 200 Marken klingt toll, große Marken klingt vor allem, also das klingt richtig gut, aber ist das quasi jetzt die Herausforderung für euch?
Ja und nein, also wir sehen ein extrem hohes Interesse im Markt für dieses Thema, auch sehr gute Use Cases innerhalb unserer Kunden, die dann sehr schnell auch den Wert, den diese Lösungen bringen, auch beziffern können im Sinne von eingesparter Zeit, eingesparten klassischen Marktforschungsbudgets zum Beispiel und so weiter. Aber man muss sich natürlich schon vor Augen führen, es geht um Analyse, Bewertung, Optimierung von Werbemitteln. Das greift in Prozesse ein auf Kundenseite. Es ist also schon irgendwo ein Teil eines Change-Prozesses. Und das hat natürlich eine gewisse Komplexität bei der Einführung von solchen Lösungen, die wir dann natürlich entsprechend mit Trainings und Schulungen bei unseren Kunden begleiten. Und ich glaube, da sind wir jetzt keine Anomalie, sondern das kennen alle B2B-Software-as-a-Service-Firmen ganz gut, dass man da natürlich nah an den Prozessen des Kunden ist. Qualitätssicherungsprozesse, die es heute schon gibt, eben zum Beispiel erweitert. Und ja, darauf richten wir uns natürlich auch entsprechend aus.
Wenn jetzt vielleicht nochmal kurz die Brücke zu den Startups, sagen wir, unsere Hörer kommen primär wahrscheinlich aus der Welt. Wenn die jetzt keine fünfstelligen Beträge im Jahr ausgeben wollen und trotzdem Werbekampagnen machen möchten, was würdest du denn sagen, worauf sollte man eigentlich am meisten achten? Du hast ja gesagt, ihr untersucht so 6 Bereiche insgesamt, ne? Das war irgendwie Erinnerbarkeit, Einfachheit der Informationsverarbeitung war es, glaube ich, Botschaft, Strategie, Markenwerte, Emotionen und so weiter. Also auf welchen Teil sollte ich dann am meisten Wert legen und welchen kann ich vielleicht auch ein bisschen vernachlässigen?
Das ist eine schwierige Frage. Das wird sicherlich auch ein bisschen von Branche zu Branche sich unterscheiden. Aber grundsätzlich fängt es natürlich mal damit an, dass die Punkte, die mir als Marketier auch in einem Startup zum Beispiel wichtig sind, entsprechende Aufmerksamkeit überhaupt erstmal erzielen. Weil nur das, was überhaupt im Gehirn gesehen oder wahrgenommen wird, kann dann entlang des Weges in der Verarbeitungskette überhaupt zu einem Effekt führen. Das heißt, man muss schon darauf achten, dass die wichtigsten Botschaften auch zum Beispiel gut lesbar sind, gute Kontrastierungen haben, dadurch auch sichtbar sind. Das sind ganz auch Klassiker, ne? Wenn man Personen auch in den Werbemotiven hat, dass die Blickführung der Person die Botschaft unterstützt in dem Motiv. Was wir aber sehen, wenn wir mit Kunden arbeiten, ist, dass eigentlich viele Fehler gemacht werden, wirklich im Bereich Einfachheit der Informationsverarbeitung. Also es wird zu viel in den Werbemittel gepackt. Das sind, wenn wir über Bewegtbild denken, ist die Geschwindigkeit zu hoch, um Dinge wahrzunehmen, wenn sie überhaupt lesen zu können. Oder die Marke wird zu spät im Prozess eingeführt, weil das die Realität ist, wie alle, wir sitzen nicht da und warten auf ein Stück Werbung und schauen diese Werbung dann genüsslich an, sondern wir sind dauernd abgelenkt, kommen vielleicht 1-2 Sekunden zu spät zum Werbemittel, schalten früher ab. Und ich muss im Endeffekt immer sicherstellen, dass der Betrachter trotzdem irgendwie die Marke wahrnehmen kann, versteht, wer mit ihm oder mit ihr spricht und dass eben die Botschaft so einfach und wie möglich transportiert wird. Und ja, ich glaube, übergreifend kann man sagen, es wird meistens zu viel reingepackt, die Annahme getroffen, dass der Mensch, der das dann sieht, zu viele Dinge gleichzeitig auch verarbeiten kann. Also less is more ist, würde ich sagen, eines der Themen, was man auf jeden Fall im Blick behalten sollte.
Glaubst du denn eigentlich, vielleicht so als abschließende Frage noch, glaubst du denn, dass wir so den Peak der Werbeflut schon gerade erlebt haben oder wird das nochmal intensiver, also diese Menge an Werbeinformationen, denen man tagtäglich ausgesetzt ist?
Ach, ich glaube, die Menge ist es gar nicht. Das ist der Punkt, den du vorhin auch angesprochen hast. Das wird immer zersplitterter, es werden immer die Botschaften werden immer individualisierter. Und dadurch, ich glaube, sehr viel mehr Luft in unserem Alltag ist gar nicht mehr für Werbebotschaften. Aber dadurch, dass natürlich so viel passiert, muss das, was wirklich Aufmerksamkeit erzielen soll, halt wirklich passen zu mir als Mensch, zu meinen Motivationen und muss mich respektieren. Schlicht und einfach in der wenigen Zeit, die ich habe. Und von daher glaube ich, es wird einfach noch mehr zersplittert, höhere Geschwindigkeit, Bewegtbild natürlich wird weiterhin eine extrem wichtige Rolle spielen, bis hin natürlich zu Motiven oder zu Formaten, die zum Beispiel gar kein visuelles Interface mehr haben, wenn wir über Smart Speaker und so weiter nachdenken. Da kommen natürlich da vielleicht am ehesten noch Werbeformate, die es heute noch nicht so übergreifend gibt. Und auch dafür sind wir dann gewappnet, um unseren Kunden dabei zu helfen, herauszufinden, ob das, was sie tun, auch effektiv sein wird.
Aber finde ich spannend, dass du Smart Speaker, jetzt muss ich doch nochmal kurz nachhaken, weil ich hätte jetzt fast gesagt, du sagst, die so mit den Apple Glasses und Augmented Reality und vielleicht sogar Metaverse kommen nochmal so neue Formen, die wir noch nicht begreifen können heute, aber ich höre, Smart Speaker ist der neue heiße Scheiß, ja.
Da liegt vielleicht der heiße Scheiß, aber ich würde vermuten, wenn wir über das Metaverse nachdenken, da sehen wir erstmal die gleichen Werbeformate oder die Art und Weise, wie Marken sich präsentieren, wie wir sie heute, keine Ahnung, zum Beispiel im Gaming auch schon sehen oder in anderen Formaten. Ich glaube, dass die Revolution erwarte ich da nicht, aber klar, Kunden oder Marken werden hoffentlich clevere Lösungen finden, um ihren Kunden eine Art Mehrwert in diesen neuen Welten darzulegen und vielleicht eben nicht nur Werbung zu machen, sondern den Usern dann zum Beispiel Metaverse mit irgendeiner Fragestellung zu helfen, die verbunden ist mit ihrer Marke. Ja, also da kommen schon noch ein paar Dinge, aber ich glaube, wir können nicht mehr sehr viel mehr aufnehmen in unserem Alltag.
Super. Was kommt bei euch als nächstes? Was ist so euer nächster Schritt noch? Vielleicht nächster Meilenstein bei euch?
Also zum einen natürlich das ganze Thema Generative AI, das spielt für uns schon eine wichtige Rolle. Zum einen eben, wie du es auch vorhin kurz angesprochen hast, um Inspiration zu liefern bei Metriken, Alternativen dem User an die Hand zu geben, über die er dann entscheiden kann. Aber auch zum Beispiel, um unseren Kunden dabei zu helfen, die Ergebnisse, die sie bekommen, noch weiter zu interpretieren. Also Deep Dives in die Ergebnisse zu machen. Auch da werden die generativen Funktionen auf jeden Fall eine große Relevanz haben. Im Teamaufbau werden wir dieses Jahr sehr stark im Customer Success und im Sales natürlich unser Team aufbauen. Das ist ein wichtiger Bereich für uns jetzt im Wachstum. Und insgesamt haben wir noch so ein paar blinde Punkte beim Thema Wissensvermittlung für unsere Kunden, FAQs, Tutorials. Da wollen wir mit der BrainSuite Academy, wie wir es nennen, einfach auf unserer Plattform einen neuen Bereich aufmachen, um einfach viel mehr Wissen auch an unsere Kunden zu bringen. Das haben wir bisher ein bisschen stiefmütterlich behandelt und auch da fließt ein bisschen was des Investorengelds mit rein.
Sehr cool. Peter, hat mir großen Spaß gemacht. Ihr sucht wahrscheinlich auch Mitarbeiter gerade, ne? Das ist meistens nach einer Finanzierungsrunde so.
Tja, das ist so wie wahrscheinlich die meisten da draußen. Ja, korrekt.
In Hamburg?
Nicht zwingend in Hamburg. Wir arbeiten hybrid. Wir haben ein, zwei Hubs in Deutschland. Das heißt, ein Team oder ein größerer Teil der Mitarbeiter sitzt im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt. Dann in Hamburg haben wir einen zweiten Hub, aber wir arbeiten sehr stark remote. Von daher spielt momentan die Location von Talenten und Kandidaten eine eher nachrangige Rolle. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der das, was wir machen, spannend findet.
Super. Ich fand es auf jeden Fall spannend, Peter. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Haben wir was ganz Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, du hast super Fragen gestellt. Ich hoffe, ich konnte einige davon auch entsprechend gut beantworten. Nee, hat Spaß gemacht.
Ach, ich würde sagen, sogar alle. Ja, also von daher sind wir gnädig. Hat großen Spaß gemacht, genau. Cool, Peter. Dann bis zum nächsten Mal, ja?
Danke dir, Jan.
Danke. Ciao.
Ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Ja, das war also Peter Krause, der Co-Gründer und CEO von Aimpower. Und ich habe es ja gesagt, es war echt ein cooles Gespräch. Viele Facetten drin, die wir hier noch nicht behandelt haben. Und ich glaube, für jeden von euch, der sich für Werbung oder für die neuen Einsatzgebiete von KI interessiert, sicherlich ein spannender Fundus. Ich glaube, viele Inspirationen drin, viele neue Gedanken. Bin sehr gespannt, wo das hinführt. Und ich finde auch, Peter hat wirklich sehr, sehr cool geantwortet, das toll erklärt. Fand ich zumindest. Wenn es euch auch gefallen hat, dann wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht in diesem Fall ganz konkret aus der Werbebranche kommen, aus dem Marketingumfeld, die vielleicht bei großen Markenartiklern arbeiten und sich vielleicht auch das Tool von Peter mal anschauen sollten. Ja, vielleicht ist ja diese Folge genau das Richtige, um mal reinzukommen in das ganze Thema. Dann schon mal vielen Dank an euch fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.